Es gibt auch andere Leistungen. Manche Leute bevorzugen dann eher, dass man Volumen expandiert. Aber da gibt es auch Lösungen für Unentschlossene. Das hat ein Mitarbeiter von mir, der im Herzzentrum gearbeitet hat, das ist reales Bild. Also im deutschen Herzzentrum gearbeitet hat, hat das dort fotografiert. Im Sinne einer Betriebsspionage. Es gibt natürlich auch weitere Möglichkeiten, wie man Oligopol behandeln kann. Und die Möglichkeiten sind eben, was man prinzipiell überlegen muss, Vasopressoren, Inotropika, es gibt natürlich auch Homöopathie, je nachdem wie diese wirksam ist. Und ich möchte Ihnen jetzt so in den nächsten paar 20 Minuten in etwa einfach ein paar Beispiele bringen, so aus meinem täglichen Alltag, und wir unterhalten uns ein bisschen, wie man da Oligurie behandelt. Wir wissen, Oligurie ist definiert als weniger als 400 bis 500 Milliliter in 24 Stunden oder weniger als 100 Milliliter über 6 Stunden. Und ich denke mal so, der prinzipielle Vorgang, wenn wir Patienten haben, der oligurisch ist, ist einfach, dass wir zuerst schon mal rausfinden, was ist die Ursache der Oligurie und ob wir diese Ursache überhaupt suffizient behandeln können. Und dann erst im nächsten Schritt müssen wir uns die Frage stellen, braucht der Patient überhaupt eine Diurese? Und dann wollen wir überhaupt diese Diurese erzielen und womit? Und wir beginnen gleich mit dem ersten Beispiel. Eine 79-jährige Patientin, die mit arterieller Hypertonie seit angeblich 5 Jahren. Sie kommt in die Notfallaufnahme wegen Atemnot und von selbst bemerkter verminderter Harnausscheidung. Sie war bisher nie wirklich krank. Sie ist mastektomiert worden 1977, das ist die einzige Operation, die sie durchgemacht hat. Und die Prämedikation besteht aus Aquaforil 40 Milligramm, also Xipamid, dann Enalapril 5 Milligramm und Valsartan 2 Milligramm, 2x8 Milligramm, also die Kombination von einem ACE-Hemmer und einem AT2-Antagonisten. Und sie hat Kombivent 2x2 Hübe, also Dosier-Aerosol, offensichtlich hat sie chronisch obstruktive Atemwegserkrankung. Sie präsentiert sich als reduzierten AZ, ist sehr adipös, hat einen Blutdruck von 160 zu 84 und eine Frequenz von 89, eine Tachypnoe mit einer Atemfrequenz von 22 und eine Sättigung bei Raumluft von 88%. Sie hat trockene AGs über beide Lungen. Und so schaut es aus, wie sich die Patientin präsentiert von den Beinen her. Sie sehen, sie hat Beinedehne und da habe ich sie ein bisschen gequält und wenig Harn. Das EKG ist extrem unauffällig. Sie hat eigentlich im Prinzip völlig unauffälliges EKG im Sinusrhythmus, eine supraventrikuläre Extrasystole, aber sonst kann man nicht viel daraus machen. Und jetzt kommen wir zum Labor von der Patientin. Die Patientin hat eine, und ich habe Ihnen gelb die Punkte hinterlegt, sie hat eine Hyperkaliämie mit 5,3 Millimol. Sie hat schon normales Calciumchlorid und Natrium, wobei das Calcium relativ grenzwertig ist. Sie hat ein Phosphat, das deutlich erhöht ist. Sie hat normale Entzündungswert und eine normale Glucose. Und wir sehen hier bereits, die Patientin hat offensichtlich eine eingeschränkte Nierenfunktion mit einem Kreatinin von 5,2 und einem Harnstoff von 178. Und sie hat ein normales Protein, aber ein deutlich erniedrigtes HB, also sie hat eine Anämie mit 9,2 Hämoglobin. Vom Astrup her folgt uns auf, sie ist auch eigentlich ziemlich unauffällig, sie hat eine kombinierte metabolische respiratorische Azidose, aber sonst eigentlich nicht dramatisch, sie ist ein bisschen azidotisch, aber also nicht etwas, wo wir jetzt akut sagen müssen, sofort einschreiben. Wenn wir den Harn anschauen, sehen wir, dass er relativ isoosmolar ist und eine relativ hohe Natriumkonzentration im Harn drinnen besteht. Das ist ihr Lungenröntgen. Wie Sie sehen, kardial ist sie nicht die gesündeste. Sie hat beidseits Büsse und doch deutliche Reizstauungszeichen. Wir haben einen Ultraschall gemacht und wenn man den Ultraschall von der Patientin anschaut, sieht man, dass sie dichte Nieren hat und die Nieren sind klein beidseits. Entweder die eine ist gerade noch und die andere ist zu klein. Sie hat keine Stauung, also keine Hydronephrose und im Harnstatus hat sie eine Erythrozyturie, eine Proteinurie und sonst einen normalen pH-Wert, keinen Harnwegsinfekt. Ja, jetzt können Sie entweder mitmachen oder mich als Vortrag in der Dumm sterben lassen draußen. Wäre nett, weil ich habe gedacht, es gibt ein Digi-Vote, aber die Frage ist, was tun wir jetzt? Was ist die Ursache von der Patientin und wer sich traut mitzumachen? Was haben wir denn? Hat sie akutes Nierenversagen? Hat sie ein chronisches Nierenversagen? Ist ein Harnkatheter verstopft, die COPD oder wir geben mal 40 Lassig. So, wer ist für Punkt 1? Akutes Nierenversagen? Wer ist für chronisches Nierenversagen? Oh je, okay. Gibt es niemanden, der für Punkt 5 ist? Gut. Sie hat ein chronisches Nierenversagen, die Indizes sind klar, sie hat eine Hyperphosphatämie, sie hat eine Anämie, sie hat ein relativ normales, also ISO-Verhältnis von Kreatinin, von Harnstoff, die keine prärenale Komponente aufzeigt. Und jetzt ist die Frage, kann die Ursache behoben werden? Nein, in dem Fall können wir nichts tun. Sie hat offensichtlich ein chronisches Nierenversagen, das ins Endstadium geht. Aber die Frage ist, braucht sie eine Diurese? Und da, glaube ich, sind wir uns alle einig, wir brauchen bei dieser Patientin jetzt eine Diurese. Und jetzt wieder die Entscheidung, was tun wir? 40 Lasics, 160 Lasics, 160 Lasics mit Lasics-Perfusor, 160 Lasics mit Lasics-Perfusor und Xiphamid oder Akutdialyse. Und gehen wir wieder die Punkte durch. Wer ist für 1? Wer ist für 2? Ja. Wer ist für 3? Okay. Wer ist für 4? Das wäre nicht logisch im Sinne der Eskalation, aber okay. Und Akutdialyse, wer meint, dass wir Akutdialyse brauchen? Ich denke mal, die Gruppe 5 ist wirklich auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, so ab 100, ab Gruppe 2 sind alle soweit im richtigen Bereich. Akutdialyse ist eine Frage der Verfügbarkeit. Und die Geschichte war so, ich habe zu dem Zeitpunkt, die Patientin war am Abend, die hat Dialysedienst gehabt. Und ich habe mir gedacht, schauen wir, ob wir sie über die Nacht drüber bringen, bevor wir anfangen mit der Dialyse. Und Sie sehen, sie ist um 22 Uhr gekommen. Sie hat Kreatinin und Harnstoff, das sind hier die Werte, wie sie schon angegeben hat. Und sie hat 50 Milliliter pro Stunde Harn bei Start. Sie bekommt einfach aufgrund der eingeschränkten Nierenfunktion, der verminderten Wirkung vom Lasix, bei eingeschränkter Nierenfunktion bekommt sie von mir 160 Milligramm als Bolus. Sie spricht auf den Bolus an. Und weil sie auf den Bolus anspricht, fahre ich dann weiter mit dem Lasix-Perfusor, einfach auch, weil sie eine geringartige Hyperkalämie hat. Und ich gebe ihr deshalb Xiphamid, weil ich davon ausgehe, ich möchte das Kalium rausbringen und ich gehe davon aus, dass sie Diuretika-Resistenz hat. Und die hat sie ja bereits, weil sie eine ganz schwere eingeschränkte Nierenfunktion. Wenn ihr Diurese haben möchte, bekomme ich sie jetzt, indem ich sowohl die Schleife hemme mit Lasix, als auch den distalen Teil des Tubulus mit dem Xiphamid. Und der Vorteil von Xiphamid bei eingeschränkter Nierenfunktion ist, dass er unabhängig von der Nierenfunktion wirkt. Also auch bei stark eingeschränkter Nierenfunktion wirkt das Xiphamid immer noch am distalen Tubulus. Während beim Lasix haben Sie eine direkte Korrelation. Je schlechter die Nierenfunktion, desto mehr Lasix. Wie Sie sehen, und deshalb hat die Gruppe 5 natürlich recht in der Situation, die Patientin hat vorübergehender Diurese, aber die Diurese nimmt dann weiterhin kontinuierlich ab und es bleibt natürlich nichts übrig. Am nächsten Tag, zumindest haben wir die Nacht der Ruhe gehabt, aber am nächsten Tag wird sie dann natürlich Diurese. Fall Nummer 2. Sie sehen, wir haben immer sehr junge Patienten in unserer Station. 83-jährige Patientin, arterielle Hypertonie. Die Patientin ist beim Zustand nach Apoplex und einer Globalherzinsuffizienz und sie ist vor 3 Tagen gestürzt und hat eine Riffquetschwunde am rechten Unterschenkel sich eingefangen mit einem großen Hämatom. Sie seitdem isst sie kaum mehr, hat kaum mehr getrunken und sie kommt mit der Prämedikation von Lasix, Alactone 50 Milligramm zur Herzinsuffizienztherapie und ACE-Hämmer. Sie wissen, statt der RELS-Studie wird nämlich der Aldosteron-Antagonist sehr stark eingesetzt zur Therapie der Herzinsuffizienz, was, wie wir wissen, auch bei älteren Patienten nicht ganz unproblematisch ist, gerade in Kombination mit dem ACE-Hämmer. Aber schauen wir uns das Ganze an. Wie präsentiert sich die Patientin im Aufnahmestadium? Sie hat einen eher niedrigen Blutdruck, sie hat 106 zu 50 Blutdruck, ist normofrequent, ist aber völlig verwirrt und im reduzierten AZ. Sie hat eine trockene Zunge, Lunge ist frei, Herz sind unauffällig, und sie hat allerdings beidseits Unterschenkelödeme. Dann kommt ein Harnkatheter und der Harnkatheter entleert initial 100 Milliliter und danach hat sie ungefähr 20 Milliliter die Stunde Harn. Wenn Sie das Lungenröntgen anschauen, lassen Sie sich einmal nicht verwirren, sie hat einen Upside-Down-Magen, das ist das, was uns hier verwirrt, aber sonst hat sie eigentlich ein sehr unauffälliges Lungenröntgen. die Herzkonfiguration ist schmal und die Lunge ist eigentlich frei. Aber wenn wir das EKG anschauen, sind wir schon wesentlich mehr beunruhigt bei der Patientin. Und wenn wir hier das EKG anschauen, sie hat zwar noch einen Sinusrhythmus, aber sie hat, wenn man hier die B-Wellen anschaut, sie hat einen AV-Block 1 bereits, eine verlängerte PQ-Zeit. Und was man auch sieht und was uns eigentlich noch viel mehr beunruhigt, ist, dass man AV-Blocks bereits diese hohen zeltförmigen Ts. Was eigentlich ein Indiz ist, dass die Patientin möglicherweise eine Hyperkalämie hat. Und wenn wir das Labor dann bekommen, es ist auch so, sie hat ein Kalium von 7,4, sie hat ein Natrium von 126, die übrigen Elektrolyte sind weitgehend unauffällig. Beim Harnstoff und Kreatinin fällt uns auf, dass sie ein relativ wenig erhöhtes Kreatinin von 2 hat und dazu ein Harnstoff von 102, der relativ stärker erhöht ist. Ein bisschen Anämie und vom Astrup her ist sie wirklich völlig, fast völlig unauffällig. Wenn wir uns jetzt das...
Ja? Ist das Blut oder Harnstoff?
Harnstoff, wir haben Harnstoff.
Okay.
Wenn wir zum Harn kommen, dann schauen wir uns im Wesentlichen Natrium und die Osmolarität an. Das andere brauchen wir dann zum Rechnen. Vom Natrium her kann man sagen, sie ist jetzt im Harn eigentlich relativ indifferent. Von der Osmolarität konzentriert die Patientin. Sie hat eine Osmolarität von 600, das ist so doppelt so hoch ungefähr wie die Serumosmolarität. Sie konzentriert also aktiv über ADH. Diesmal ist leicht, 3 Fragen. Wer ist für akutes Nierenversagen? Wer ist für prärenale Azotämie? Wer ist für chronisches Nierenversagen? Wer ist für 1? Ja. Wer ist für 2? Prärenale Azotämie. Wer ist für chronisches Nierenversagen? Okay, schauen wir uns die Lösung an. Die Unterscheidung zwischen akutem Nierenversagen und prärenale Azotämie. Das ist inzwischen eine zunehmende Diskussion. Gibt es die Frage, gibt es dieses prärenale Nierenversagen überhaupt? Und ist es über aussagekräftig? Ich möchte auf das jetzt ganz wenig eingehen, aber ich denke mal, in den vielen Fällen, gerade so bei klassischer Frage, wo akute Oligarie auftritt, können wir diese Unterscheidung prärenal und ADN schon verwenden. Und was sind die wesentlichen Kriterien, wie wir das unterscheiden können? Das eine ist das prärenale Azotämie, also vorübergehende, kurzfristige Minderperfusion der Niere und daraus folgende Nierenfunktionseinschränkung, gekennzeichnet ist durch normales Segment, also maximal hyaline Zylinder, eine hohe Harnosmolarität, weil es ADH wirkt und die Niere konzentriert, ein hoher Harn zu Serum-Kreatinin-Quotient, wobei das eigentlich aussagekräftiger ist, ein Harnstoff-Kreatinin-Quotient von über 40 zu 1. Also Harnstoff ist 40 mal größer als wie Kreatinin und mehr, und das ist relativ brauchbar. Und natürlich so der Goldstandard, wenn man das einzelne Serum Natrium mitverwenden kann, die fraktionelle Natriumexkretion, die kleiner als wie 1% ist üblicherweise in der prärenalen Situation. Bei der akuten tubulären Nekrose, also beim renalen Nierenversagen unter Anführungszeichen, haben wir ein pathologisches Sediment. Was sind diese Muddy Brown Cast? Das sind granulierte Zylinder, die entstehen durch Vermischung mit einem Horsfallprotein und Tubuluszellen, und das Ganze ist pigmentiert, so schaut es dann im Sediment aus. Und was man aber hat, ist, dass der Harn kann nicht wirklich gut konzentrieren und man hat einen niedrigeren Harnstoff-Kreatinin-Quotient im Bereich von 20 zu 30 und die Fena ist üblicherweise über 2%. Also wenn man es wirklich schön auseinander hat, diese beiden Bilder, kann man schon das verwenden. Wo das Ganze nicht funktioniert, das sage ich Ihnen gleich, ist in der Sepsis. Da kann man die fraktionelle Natriumexkretion nicht verwenden. Die ist völlig irrelevant in der Sepsis und sagt nichts aus über den Volumenstatus. Da gibt es inzwischen einige experimentelle Daten, die das klar belegen. Nun, das Problem bei der fraktionellen Natriumexkretion, und wir haben jetzt diese Patientin, wir waren ja alle in der Meinung, es ist prärenales Nierenversagen, wir rechnen bei der Patientin die fraktionelle Natriumexkretion aus mit dieser Formel, die uns ja nicht weitgehend beläufig ist, und in dieser Formel kommt raus, dass die Patientin eine fraktionelle Natriumexkretion von 2,3% hat. Die ist also über 1%. Was ist jetzt mit unserer prärenalen Azotämie? Liegen wir daneben? Nein, es gibt eine Einschränkung, wo diese fraktionelle Natriumexkretion nicht funktioniert, und die Patientin stand ja unter Diuretika. Wenn jemand Diuretika bekommt, haben die natürlich eine Natriurese, gezwungenermaßen, ganz wurscht, wie der Volumenstatus ist, und daher können wir die fraktionelle Natriumexkretion nicht verwenden. Es gibt eine Lösung dafür, das ist die fraktionelle Harnstoffausscheidung. Das ist 2002 in einer netten Studie untersucht worden. Da hat er verglichen hier, das ist ja prärenales Nierenversagen und Diuretika. Und hier, dieser Balken, ist die klassische tubuläre Nekrose, also renales Nierenversagen. Und hier ist das Verhältnis von BUN zu Kreatinin, das ist dann nur 20 zu 1, aber wie ein Harnstoff zu Kreatinin, das ist 40 zu 1, aber ist egal. Das Verhältnis ist das gleiche, also das Verhältnis kann man offensichtlich verwenden in etwa, weil die beiden das gleiche aussagen. Beide sind prärenale Patienten, hier ohne Diuretika, hier mit Diuretika. Aber was wir schon hier sehen, ist, dass man die FENA eben nicht verwenden kann, weil bei den Diuretika ist die FENA eben erhöht. Im Gegensatz bei den Patienten, die keine Diuretika haben, ist die FENA eben so, wie sie sein soll, erniedrigt. Was aber funktioniert, unabhängig von den Diuretika, ist die fraktionelle Harnstoffausscheidung. Und Sie sehen hier, die fraktionelle Harnstoffausscheidung ist in beiden Fällen hier ohne Diuretika, hier mit Diuretika, beides prärenales Nierenversagen, hier akute tubuläre Nekrose, als Gegensatz dazu, ist aussagekräftig. Wenn man die Patientin ausrechnet mit dem Harnstoff, im Prinzip die ganz gleiche Formel wie fraktionelle Natriumexpression, es wird nur Harnstoff eingesetzt statt Natrium in der Konzentration, also Harnstoff und Plasmaharnstoff und dann zum Kreatinin und das Ganze wird gleich ausgerechnet, dann ist der Grenzwert fürs Prärenale nicht 1%, sondern 35%. Und wenn die fraktionelle Harnstoffexkretionsrate unter 35% ist, haben wir eine prärenale Situation. Die Patientin hat 6,1% und jetzt haben wir trotz der Diuretika uns eigentlich dargestellt, dass die Patientin prärenal ist. Ja, jetzt kommt wieder die Frage des Therapievorschlags. Also wir bieten an Akutdialyse, Calciumgluconat IV, Lasix und Kochsalz, Glucose und Insulin und Resonium. Andrea?
Die Beta-2-Mimetika fehlen.
Ah, ja, genau. Okay. Ich bin noch inzwischen schon viel zu sehr fokussiert auf die Niere. Gell? Okay, bleiben wir trotzdem bei der Geschichte. Selbst wenn jetzt die Beta-2-Mimetika fehlen, wer ist für Akutdialyse? Ja, kommt drauf an. 7 Kalium ist schon bedrohlich, aber schauen wir, ob wir noch zuschauen können. Calciumgluconat ist an sich das Mittel der...
Sie hatte noch nichts
im Herz. Sie hatte nichts im Herz, aber genau. Aber sie hat, dann warten wir. Dann Kochsalz und Lasix.
Geht.
Ja, geht. Ja. Und Glucose und Insulin. Ja, würde ich auch sagen. Resonium.
Geht auch,
aber wirkt halt erst in 4, 5 bis 6 Stunden. Also, der schnellste Effekt dieses Calciumgluconat, wo sie hat vom Herzen zwar nichts, aber sie hat schon hohe Ts und hat dann einen V-Block 1. Wir können sie geben. Wir tun ja überhaupt nichts Schädliches mit Calciumgluconat. Und dann würde ich sagen, ist Kochsalz und Lasix durchaus sinnvoll, genauso wie Glucose plus Insulin. Das wäre gleichwertig. Beides wird wirken, weil sie ist volumendehydriert, also sie braucht Volumenexpansion und das Glucose zum Senken des Kaliums. Also man kann im Prinzip, würde ich beides verwenden und ich habe auch beides gemacht. Also Calcium zuerst gegeben, dann Glucose mit Actrabit und dann vorsichtige Plusposition mit isotonem Kochsalz. Und, weil wir es schon gesagt haben, für Leute, die sich nicht entscheiden können, in dem Fall ist Lasix sinnvoll, weil man möchte eine Diurese und eine Kaliurese vor allem haben. Und das Kalium kriegt man am besten raus, wenn die Niere pinkelt mit Lasix. Und die Niere springt an bei der Patientin, das ist der Verlauf. Die Niere ist wirklich gleich einmal angesprungen. Also man sieht, das ist Calcium, das ist der Verlauf innerhalb von wenigen Stunden. Und das Kalium senkt sich prompt auf diese Maßnahmen. Was natürlich passiert ist mit dem Natrium, nicht unerwarteterweise, weil ja Glucose plus Insulin gegeben hat, ist, dass sie mit dem Natrium ein bisschen sinkt. Wir haben sie ein bisschen dilutiert, aber sie war ja völlig unauffällig und das haben wir in Kauf genommen. Und dann unter der vorsichtigen Kochsalzsubstitution über die nächsten Tage normalisiert sie sich. Und jetzt kommt aber etwas raus, was wir ja annehmen hätten könnten. Ganz normal ist die Patientin mit ihrer Nierenfunktion nicht. Sie normalisiert sich zwar, aber sie wird nicht ganz normal. Ihr Entlassungswert ist Kreatinin 1,5. Harnstoff geht hinunter auf ca. 60, das heißt, sie hat schon eine chronische Komponente dabei. Und es war akut auf chronisch, aber es hat gut angesprochen auf unsere konservative Therapie und wir haben ihr die Dialyse ersparen können. Gut, ja? Ja, ich habe den ACE-Hemmer habe ich gelassen, aber das Aldosteron habe ich abgesetzt. Ja, leider hat sie es wiederbekommen vom Hausarzt, der war uneinsichtig. Und sie war jetzt vor einem halben Jahr da und dann hat sie allerdings dialysiert werden müssen, weil da war sie akut dekompensiert. Also da war sie so daneben im Kalium, dass sie lebensbedroht war. Beispiel 3. Also jetzt einmal eine jüngere Patientin, 53-jährige Afroamerikanerin auf Europa-Trip. Sie kommt in die Notfallaufnahme, weil sie zunehmend Atemnot hat, Fieber, Schüttelfrost, Husten, verminderte Harnausscheidung, das sie selber bemerkt, seit 2 Tagen. Und sie hat als Vorerkrankungen Diabetes und eine schwere arterielle Hypertonie. Ihre Prämedikation besteht in einem Metformin, einem Beta-Blocker und einem AT2-Antagonisten. Und wenn man sie anschaut, hat sie einen Blutdruck von 100 zu 40, einen Puls von 102. Sie ist ordentlich adipös, hat eine Sättigung von 90% unter Raumluft, beidseits Beinedeme, das Herz ist auskultatorisch unauffällig und in der Lunge hört man deutliche Stauungsergäs beidseits bei der Person. Sie wollen wahrscheinlich ein bisschen Labor wissen. Wenn wir uns das Labor anschauen, dann sehen wir, dass die Patientin ein Kreatinin von 3,2 hat, beim Harnstopfen von 75, also sie erreicht diesen prärenalen Quotienten nicht wirklich. Sie hat ein unter 40:1 Verhältnis. Sie ist mit Blutzucker entgleist. Sie hat ein ordentliches Entzündungszeichen mit einem CRP von 37, eine ausgeprägte Leukozytose. Und wenn man den Harn anschaut, dann sieht man, dass sie eine nitritpositive Leukozyturie hat, was uns schon stark den Verdacht hegt, dass die Patientin einen Harnwegsinfekt hat. Und zwar einen nicht geringen Harnwegsinfekt. Wenn man sie dann vom Lungenröntgen anschaut, sieht man deutliche Überwässerungszeichen. Der Ventrikel ist nicht ganz schmal, allerdings ist er ein bisschen schräg drinnen, das muss man auch zugeben. Sie hat allerdings keine eindeutigen Infiltrate, das wurde vom Radiologen alles als Überwässerungszeichen interpretiert. Und jetzt ist die Frage, wie behandelt man diese Patientin? Also sie ist oligurisch, geben wir ihr Theoretika, aber jetzt eine ordentliche Dosis, Kristalloide, Kolloide, ein Vasopressor oder eine Dopamin-Nierendosis. So, wer ist für Theoretika? Ja, wer ist für Kristalloide? Aha. Gut, die Patientin ist Kristalloide, ja? Kolloide? Okay. Vasopressoren? Ja. Und Dopamin-Nierendosis? Wehe. Okay. Kristalloide habe ich keine gegeben. Ich werde Ihnen sagen, warum. Weil sie war schon überwässert, sie hatte pulmonäre Leakage und ich werde sie jetzt nicht nur auffüllen mit Volumen, sondern meine Therapie in der Situation ist, dass sie einen Vasopressor gibt. Sie hat zwar einen MAP von 60, aber sie ist Hypertonikerin. Sie braucht wahrscheinlich einen Blutdruck von 150 zu was, irgendwas. Auf jeden Fall hat sie bekommen natürlich sofort Zyproxin, das ist das Wichtigste. Und dann hat sie Adrenol bekommen, wir haben den MAP angehoben auf 80 und Sie sehen, dass der Stundenhahn dann relativ schnell kommt, die Patientin fängt dann auszuscheiden und das Serum Kreatinin fällt in der nächsten Zeit. Das war ein schwerer Harnwegsinfekt. Das war es. Ja. Allerdings Diabetikerin, also ein komplizierter Harnwegsinfekt, die dürfte halt, wir haben kein CT gefahren, sie könnte Pielonephritis möglicherweise gehabt haben, aber sie so schnell hat sie sich normalisiert, ich denke, es war einfach ein komplizierter Harnwegsinfekt.
Sie brauchte keine
CPAP oder sowas? CPAP tun wir routinemäßig, wenn der Dispunkte auf den Intensiv sind. Ich hätte jetzt noch ein Beispiel, aber wir sind spät. Geht es noch? Okay. Letztes Beispiel. Für Ludwig. 49er Patient mit chronischer alkoholinduzierter Leberinsuffizienz. Er wird gastroskopiert, weil er akut Varizen blutet und muss, weil er Schutzreflexe nicht passen, wird Schutz intubiert. Er hat dann, wie er zu uns auf die Intensiv kommt, weil er in Schutz intubiert ist, hat er eigentlich eine echokardiografisch gute Linksventrikelfunktion. Er hat Aszites, aber das, was Sie vorhin gesehen haben, war eine Mischung von Aszites plus etwas Luft im Rahmen der Gastroskopie. Also es ist nicht nur Aszites gewesen. Er hat Aszites und er hat keine peripheren Edeme. Er hat einen Blutdruck von 80 zu 40 und eine Tachykardie. Seine Prämedikation war Lasylactone 40 zu 100 und er hat jetzt ein Harnvolumen von 40 ml über 2 Stunden. Jetzt schauen wir uns sein Labor an. Vom Labor her ist er von den Elektrolyten her unauffällig, hat allerdings ein Kreatinin von 1,2 und einen Harnstoff von 91, gering ausgeprägte Entzündungszeichen, eine Anämie, verminderten KD und deutliche Hypoproteinämie. Und wenn wir uns den Harn anschauen, hat er ein Natron von weniger als 10, da braucht man keine Fehler mehr rechnen. und er hat eine Osmolarität von 489, also sehr konzentriert über ADH. Ja, das gleiche wieder. Was tun wir in der Situation? Diuretika, Kristalloide, Kolloide, Dopamine, Nierendosis, Vasopressor. Wer ist für Diuretika? Ja. Kristalloide? Kolloide? Okay. Dopamine, Nierendosis? Ich meine, in der Situation haben wir eigentlich noch nie drüber geredet, gell? Vasopressor? Okay, super. Dopamine-Nierendosis beim Leberzirrhotiker wurde in einer kleinen Studie untersucht. Die ist schon relativ alt, aber die ist trotzdem relevant, man hat sich zumindest angeschaut. Und da wurde verglichen Dopamine-Nierendosis versus am Vasopressor und am Octreotid in Kombination. Und was man gesehen hat, ist, man hat mit dem Vasopressor und Octreotid die GFR steigern können, während beim Dopamine-Nierendosis die GFR weiter gesunken ist. Also es ist schon aufgrund, wenn das auch eine sehr kleine Studie ist, ganz klar, dass Dopamine-Nierendosis auch in dieser Situation nichts verloren hat. Die Vasopressoren, das hatte ursprünglich Kurt Lenz entdeckt, das ist ja schon eine relativ alte Studie, dass unter der Gabe von Vasopressoren bei der Leberzirrhose die GFR zunimmt, dass die Filtrationsfraktion zunimmt und Plasmarinin und ADH fallen. Aber es gibt auch Studien, das ist die in Hepatology 2002 erschienen, wo die Kombination von einem Vasopressor mit Albumin verglichen wird gegenüber dem Vasopressor allein. Und hier scheint ja eigentlich, dass das Albumin mit dem Dalibresin deutlich besser wirkt, also der Kolloid mit dem Vasopressor zusammen besser wirkt, als wie das Dalibresin allein. Also in der Situation beginnen wir mit dem Vasopressor plus am Albumin und füllen den Patienten auf und schauen, was passiert. Meistens passiert doch nicht viel. In der Situation, wenn jemand einmal so krank ist. Als letztes, und damit möchte ich abschließen, die Oligo per se ist ein Risikofaktor für Mortalität unabhängig. Und zwar, Sie kennen, wir haben darüber geredet, es gibt ja inzwischen neue Kriterien, wie man so akute Nierenversagen einteilt. Und ich nehme jetzt gerade einmal die Reifekriterien her und die verwenden ja einerseits, vielleicht gerade noch einmal zur Erinnerung, das ist zu weit hinten, ist wurscht. Also es gibt einerseits bei den Reifekriterien den Serumkreatininanstieg, also 1,5, 2 und 3-fach für Risk, Injury und Failure, aber es gibt auch den Urinary Output Parameter und das ist also entweder 0,5 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde über 6 Stunden oder über 12 Stunden oder Stadium 3 Failure weniger als wie 0,3 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde Harn, also oder Anurie. Das ist dann Stadium Risk, Injury oder Failure. Und wir haben jetzt bei der SAPS-3-Datenbank, das sind 14.000 Patienten, mit Philipp Metnitz zusammen ausgewertet, was der Outcome ist bei diesen Klassifizierungen. Und wir haben verglichen, was ist die Standardmortalität jetzt, wenn man das Reifekriterium so verwendet. Also die normale Mortalität liegt bei ca. 15% Letalität. Wenn Risk oder Injury auftritt, steigt, verdoppelt sich die Mortalität fast von 14% auf 30%, geht weiter auf 32% und wenn Failure ist, also entweder dreifache Kreatininerhöhung oder Anurie, dann haben wir 46% Mortalität. Aber jetzt haben wir das aufgetrennt nach Kreatininkriterium allein und nach, Harn-Output-Kriterium allein und Kreatininkriterium allein. Und was man sieht ist, dass obwohl sie jetzt als Kriterien alleine durchaus in etwa vergleichbar sind, das Stadium haben wir nicht bestimmen können unter die beiden anderen, scheint es sogar, das ist ein bisschen geringer die Mortalität, Sie sehen hier ist sie fast 50%, dann bleibt sie 52%, hier ist sie ein bisschen geringer mit dem Oligurie allein, aber die Oligurie allein definiert erhöhte Mortalität gegenüber Standardmortalität von 20. Aber ganz dramatisch wird es, wenn wir diese Patienten nehmen, die beides haben, Kreatininerhöhung und Oligurie, Sie sehen, dass die noch einmal eine deutlich höhere Mortalität haben und die geht dann auf 78%, wenn sie beide Kriterien Oligurie und Kreatininerhöhung erfüllen. Also das ist ein Unterschied, ob sie oder erfüllen oder ob sie unterfüllen. Und das sind dann wirklich die krankesten Patienten sozusagen. Also was wir gleich mitnehmen sollen, die Oligurie ist nicht nur ein blödes Symptom, sie ist ein Mortalitätsfaktor und in Kombination mit Kreatininerhöhung schaut es besonders schlecht aus. Und dann bin ich am Ende, bedanke mich sehr für Ihre Mitarbeit und für Ihre Aufmerksamkeit.